Zuerst einmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, heute Morgen mit hier zu sein, in dem erlauchten Kreis ehemaliger Wracker, die zum Teil, wie ich ja jetzt gehört habe, schon absolviert haben hier in der Schule, als ich noch in den Windeln gelegen habe, so ungefähr. Und das ist dann natürlich eine große Herausforderung, euch hier noch einiges mitzugeben, hoffentlich. Ich hoffe, dass da einige Punkte sind, die euch selbst weiterhelfen, wo wir uns untereinander erbauen und weiterführen können in unserem Glauben. Obwohl es mich persönlich sehr interessieren würde, bei dem einen oder anderen nochmal nachzufragen, ja, wie ist das gewesen in den vergangenen 10 Jahren oder 20 Jahren oder noch länger, seitdem ihr die Bibelschule verlassen habt, und es würden sicherlich einige spannende Berichte daraus kommen. Vielleicht werden wir zwischendurch während des Tages noch Gelegenheit dazu haben. Zuerst einmal einige wenige Worte zu meiner Person, denn die meisten von euch, wenn ich euch einmal so anspreche und die weniger formale Form wähle, werden mich nicht kennen oder höchstens einmal vom Rundbrief kennen, wenn ihr den regelmäßig gelesen habt. Mein Name ist Michael Kotsch, ich bin verheiratet mit Vivian, meine Frau kommt aus Frankreich. Wir haben uns beide zusammen in der Schweiz kennengelernt, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, damals an der FETA, heute STH, heute Staatsunabhängige Theologische Hochschule. Dort habe ich 5 Jahre lang Theologie studiert, war nachher an der Universität in Basel, habe da Theologie, vergleichende Religionswissenschaft und Ökologie studiert, habe daneben verschiedene Erfahrungen gesammelt im praktischen Bereich, sowohl in Gemeinde als auch in ganz handfesten Dingen zu arbeiten, zum Teil um Geld zu verdienen, zum Teil auch um diese Arbeiten besser kennenzulernen. Ich bin dann seit 1995 hier Lehrer an der Bibelschule als Nachfolger von Stefan Holthaus, der an die FTA nach Gießen gegangen ist, habe auch dessen Fächer im Großen und Ganzen übernommen und noch einige andere bekommen, wo er mehr im Neuen Testament noch Fächer gehabt habe, habe ich neben der Kirchengeschichte und der Apologetik ein Fach, was neu in den letzten Jahren dazugekommen ist, was einige von euch nicht gehabt haben werden, Apologetik, Verteidigung des Glaubens gegenüber Angriffen aus der Umgebung, aus der Welt, aus der Umwelt. Also Kirchengeschichte, Apologetik, Konfessionskunde, Sektenkunde, fremde Religionen und Hermeneutik. Das sind meine Fächer hier. Und die sind eigentlich ja gar nicht typisch für Bibelschule, weil immer wieder, wenn ich das aufzähle, dann höre ich so fast in den Gedanken, ja, wo sind denn da die biblischen Fächer, nicht? An der Bibelschule lernt man doch in erster Linie biblische Fächer, und ich denke, das hat auch alles mit Bibel zu tun, nur steht das da im Hintergrund. Es wird die Kenntnis der Bibel in vielen Punkten vorausgesetzt, denn wenn wir uns auseinandersetzen mit Angriffen, wie Menschen versuchen, den Glauben in Frage zu stellen und zu bedrohen. So viel dazu. Wen da noch einige Punkte näher interessiert, unsere Kinderzahl 2 bisher, den kann ich da gerne noch mehr Informationen geben. Ich würde vorschlagen, dass wir noch gemeinsam beten, bevor wir in das Thema für heute Morgen einsteigen und ich da einige Informationen geben werde. Das Thema, wie es in der Einladung zu dem ehemaligen Treffen ausgedruckt gewesen war, eben Sieg über Sünde, nicht immer, aber immer öfter, wird einigen, die so auch einmal die Medien auf sich wirken lassen werden, durchaus bekannt kommen, nur in einem anderen Zusammenhang. Ich weiß jetzt gar nicht, worum ging es da in dem Originalzitat. Ich glaube, um eine Biermarke, nicht? Um eine Biermarke, die dann sagt, eben dieses Bier, also trinkt man nicht immer, aber eben immer öfter. Um Bier soll es hier heute Morgen nicht gehen, sondern eben um etwas ganz anderes, aber etwas, mit dem wir alle als Christen mehr oder weniger zu tun haben, nämlich mit Sünde. Und Sieg über Sünde, das ist ja eine Auseinandersetzung damit, wenn ich von Sünde betroffen werde, wie gehe ich damit um? Und wir wollen heute Morgen und auch heute Nachmittag uns damit auseinandersetzen, welche Strategie benutzt denn die Sünde, um an uns heranzukommen? Wir könnten das auch mit anderen, mehr biblischen Begriffen umreißen, indem wir sagen, wie gehen wir mit Versuchung, mit Anfechtung oder einige andere Ausdrücke, die die Bibel uns in der deutschen Übersetzung da nahelegt, um? Denn Sünde ist ja nicht plötzlich einmal da. Plötzlich stehen wir dort und wir sind in der Sünde, sondern Sünde tritt für uns als Christen meistens an uns heran in der Form von Versuchung. Irgendeine Situation, ein Gedanke, wo wir etwas unterlassen oder etwas tun, was wir besser nicht tun sollten, und dann sind wir in Sünde hereingefallen. Und Kampf gegen Sünde gab es zur neutestamentlichen Zeit, das gab es im Alten Testament, das gab es auch die ganzen 2000 Jahre hindurch, in denen die Christen seit Jesus Christus hier auf der Erde leben und wirken. Wer heute Morgen ein Rezept erwartet für Sündlosigkeit, da werde ich euch wahrscheinlich keine Überraschung bieten, wenn ich sage, der wird enttäuscht werden. Denn ein Rezept für Sündlosigkeit kann ich euch leider auch nicht anbieten. Weder etwas, mit dem wir uns einreiben können, wo wir sagen können, dann haben wir es geschafft, noch irgendein Spruch, den ich aufsage, der wie ein magisches Wort wirkt und dann alles von mir abprallt. Auch das habe ich bisher nicht gefunden. Wenn ihr es gefunden habt, dann sagt mir bitte Bescheid. Das ist mir auch eine große Hilfe für meine eigene Auseinandersetzung mit Anfechtung und Versuchung. Aber wir wollen etwas die Strategie kennenlernen. Wir wollen erstmal sehen im Laufe dieses Morgens und werden dann weitermachen heute Nachmittag, was ist Versuchung überhaupt, die zur Sünde führt. Wir wollen sehen, was die Bibel uns sagt, woher Versuchung kommt, welche Punkte uns die Bibel nennt, wo wir als Menschen, als Christen besonders versuchlich sind, welchen Zweck es eventuell von Versuchung gäbe. Und wir wollen einige Beispiele aus der Bibel anschauen, wie Menschen dort mit Versuchung umgehen. Also wir werden kurz auf das siegreiche Beispiel Jesu zu sprechen kommen, eben der ja auch versucht worden ist, wie wir, und wie er damit umgegangen ist. Aber wir wollen auch sehen, und das wird uns wahrscheinlich in einigen Punkten näher liegen, wie beispielsweise Adam und Eva mit Sünde zu tun gehabt haben. Eine Geschichte, die wir alle wahrscheinlich seit Kindertagen schon kennen, aber die auch eine typische Geschichte ist, wie die Versuchung uns versucht zu betreffen. Und wir werden auch zu David schauen, der mit seiner großen Sünde, eben seinem Ehebruch und nachfolgenden Mord, wie er dort von der Sünde betroffen worden ist und wie er damit umgegangen ist. Wir wollen uns dann damit auseinandersetzen und zu sehen, welche Möglichkeiten bietet uns die Bibel selbst als Hilfen mit Versuchung umzugehen. Wie können wir darauf reagieren? Worauf können wir achten, wenn wir in Versuchung hineinkommen? Und wir wollen dann noch uns damit beschäftigen, wie können wir uns gegenseitig eine Hilfe sein? Wenn wir merken, mein Bruder, meine Schwester, die hat mit Versuchung zu tun, wie können wir ihr da weiterhelfen? Und wollen dann am Ende noch ein paar Punkte besprechen über Vergebung. Was kann wichtig sein bei uns im Umgang miteinander mit Vergebung? Und ihr merkt schon, da haben wir uns einiges vorgenommen, oder ich habe mir für euch einiges vorgenommen, das sicherlich auch für 3 Stunden reichen würde. Aber wir werden sehen, wie weit wir kommen. Wir sind ja nicht unter einem Druck, wenn wir merken, dass da und dort eine Vertiefung notwendig wäre oder gut wäre, wo Fragen aufbrechen, dann werden wir uns auf die konzentrieren und werden eben das, was wir nicht mehr besprechen können, sein lassen und können das eventuell im persönlichen Gespräch noch klären. Ich möchte beginnen und starten mit einem Zitat eines Kirchenvaters. Wie sollte es auch anders sein, eben bei der Kirchengeschichte, wenn ich die unterrichte? Nicht nur deshalb, sondern es soll uns ein Bild davon geben, dass auch Christen der Vergangenheit sich schon ganz wesentlich damit auseinandergesetzt haben. Und ich lese hier aus einer Predigt von Ambrosius von Mailand. Ich weiß nicht, ob in eurem Kirchengeschichtsunterricht hier an der Bibelschule Brake dieser verehrte Herr auch vorkam, sozusagen ein Glaubensbruder aus früherer Zeit. Der hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Das war nämlich ein, wir würden sagen, von Gott begnadeter Prediger, ein großer Evangelist gewesen in seiner Zeit, durch den unter anderem Augustinus, der große Glaubensvater Augustinus, zum Glauben gekommen ist, unter der Predigt dieses Ambrosius von Mailand. Und der schreibt in einer Predigt, die ist uns eben nur so von Mitschriften überliefert, noch nicht von Kassettenaufnahmen, wie hier in Brake, da geht das alles viel besser, aber ich lese euch das, was die Leute da mitgeschrieben haben aus einer Predigt. Und es geht um die Sünde, die uns betrifft, um die Bedrohung durch die Versuchung. Es gibt mächtige Gewalten, die unsere Seele von ihrer festen Höhe hinabstoßen wollen. Gewalten, die nach den Worten des Apostels in der Luft und auf Erden sind. Sie suchen uns zu hindern, wenn wir geraden Weges fortgehen. Wollen wir den Himmlischen zustreben, so möchten sie uns herabziehen und an die Erde fesseln. Umso mehr müssen wir auf den Geist, auf das Himmlische richten und dem ewigen Wort folgen. Jene Mächte überschütten uns mit weltlichen Sorgen, um uns vom rechten Weg abzulenken. Wir aber sollen dann umso entschiedener unsere Schritte zu Christus hinwenden. Jene Mächte werfen in deine Seele die ungezügelte Begierde nach Gold und Silber und fremdem Besitz, damit du dich unter dem Vorwand, jenes erwerben zu müssen, von der Teilnahme am Hochzeitsmahl des Sohnes Gottes entschuldigen möchtest. Doch hüte dich vor solchen Entschuldigungen. Ziehe vielmehr das hochzeitliche Gewand an und nimm teil am Gastmahl des himmlischen Königs. Sonst könnte es dir begegnen, dass der Herr dich ausschließt und während du weltlichen Sorgen hingegeben bist, anstatt deiner einen anderen einlädt. auch das ungebührliche Streben nach Ehre lege jenen Mächten der Welt in die Seele, damit du dich erhebst wie Adam und so, während du Gott gleich sein willst in der Fülle deiner Macht, die göttlichen Gebote verachtest. Dadurch führst du dann auch die göttliche Gnade, dadurch würdest du dann auch die göttliche Gnade verlieren, die du wirklich besitzt nach dem Wort der Schrift. Wer nichts gewann, dem wird auch das genommen, was er hat. Wie oft überflutet uns beim Gebet, während wir noch Gott nahe sind, Schmachvolles und Sündhaftes, um uns vom Eifer der Andacht abzuhalten. Wie oft wagt der Feind der Seelen, uns Gedanken einzuflößen, um uns von heiligen Entschlüssen und frommen Vorsätzen abwendig zu machen. Wie oft entflammt er uns in fleischlichen Begierden. Wie oft lässt er unsere Augen Unkeusches erblicken, wodurch die keuschen Sinne der Frommen versucht werden, um ihn unvorbereitet durch das Geschoss sündhafter Liebe zu verwunden. Wie oft wird in dein Herz ein ungerecht begehrliches Wort laut, so dass schlummernde Gedanken der Ungerechtigkeit lebendig werden. Durch solche Belästigung wird die Seele, während sie ihren Flug zum Himmel richten möchte, niedergezogen. Du aber sollst als guter Streiter Christi kämpfen, das Irdische verachten und vergessen und dich dem zum Himmlischen und Ewigen wenden. So lass deine Seele in der Höhe bleiben, damit sie nicht durch die Lockspeise der Welt verführt werde. Soweit der Auszug aus der Predigt von Ambrosius von Mailand. Und wir merken, da sind viele Punkte, die uns heute in ganz ähnlicher Weise ebenfalls betreffen. Karl Barth, der ja nun nicht in aller Weise zu empfehlen ist, als Theologe in seinen Aussagen, den er gemacht hatte, hatte zu der Versuchung in unserem Leben geschrieben, der Glauben ist eine beständige Spannung zwischen sich selbst und dem Zweifel an sich selbst. Und diesem Zweifel an sich selbst, das führt er dann aus und sagt, ja, ständig sind wir dabei, uns einmal Gott hinzugeben und plötzlich kommt dann wieder der Zweifel in unser Glaubensleben hinein und wir entfernen uns vor Gott. In der Bibel finden wir beispielsweise in Jakobus 1, Vers 2 den Hinweis, dass wir uns sogar freuen sollen der Versuchung, wenn wir hineinkommen. Und da müssten wir sagen, nun, dann wäre das Rezept, um die Versuchung herumzukommen, ja gar nicht mal das Ideale, denn dann würden wir uns vielleicht auch dieser Freude verlustig machen, die Gott uns geben will. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass nicht nur jeder Mensch von seiner Geburt aus Sünder ist, sondern dass jeder Mensch, auch wenn er Christ geworden ist, ständig der Versuchung ausgesetzt ist. Wir lesen in dem ersten Buch Mose im dritten Kapitel die Versuchungsgeschichte Adams und Evas, der ersten Menschen auf der Erde. Wir lesen dasselbe, dass das auch Abraham geschieht, der von Gott auf die Probe gestellt wird mit der Opferung seines Sohnes und da eine Versuchung, will ich da an Gott festhalten, auf ihn zukommt, das Vorbild des Glaubens. David habe ich schon erwähnt, auch Mose, der in der Versuchung steht, in dem Übereifer seiner Emotionen den Ägypter erschlägt, später, selbst da, wo er Gott hingegeben ist, dann den Stein schlägt, wo er es nicht hätte tun sollen. Und auch da einer Versuchung, ich weiß es nicht, der Ungeduld, des Stolzes oder sonst eben einer menschlichen Regung erliegt. Petrus, wissen wir, der in seinem Überschwang des Öfteren mit Versuchung zu tun gehabt hat. Der Versuchung zu sagen, wenn Jesus sagt, ich werde jetzt bald sterben, nein, das soll ja nicht geschehen, dass du stirbst. Und Jesus dann ihm ja sogar antwortet, schweige du Satan, also hier satanische Versuchung für ihn selbst, durch den Petrus entsteht. Petrus später noch, wie er heucheln will, um nun die Juden aus Jerusalem nicht zu verärgern, wie wir es im Galaterbrief lesen, und dann Paulus ihn ermahnen muss, dass er auf dem richtigen Weg bleibt. Versuchung, wo er selbst fällt. Paulus aber auch, der uns in 2. Korinther 12, Vers 7 hinweist, dass er geschlagen wird, dass er leidet unter diesem Stachel im Fleisch, den Gott ihm gegeben hat, damit er sich nicht überhebe, so wie Paulus es sagt. Also, damit er nicht in diese Sünde, in diese Versuchung hineinkommt, ihr erliegt, deshalb hat Gott ihm ein Leiden im Leben gegeben. All diese großen Menschen, da finden wir, dass sie mit Versuchung zu tun gehabt haben, und zwar ihr Leben lang. Sie haben nicht eine Stufe der Heiligkeit erreicht, wo sie damit nichts mehr zu tun gehabt haben. Und ich möchte zusammenfassend dafür einen Vers lesen aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 4, 1. Petrus 4, Vers 12, wo uns Petrus schreibt, ihr Lieben, lasset euch die Hitze, so euch begegnet, nicht befremden. die euch widerfährt, dass ihr versuchet werdet, als widerführe euch etwas Seltsames. Hier versucht der Petrus zu sagen, wenn ihr in Versuchung seid, wenn ihr in der Hitze der Auseinandersetzung seid in eurem Leben, dann denkt nicht, dass das irgendetwas Seltsames, etwas Außergewöhnliches, etwas Schlechtes in eurem Leben sei, sondern das ist etwas ganz Normales, das gehört dazu zum Christenleben. Und das sollten wir auch für uns im Gedächtnis behalten. So ähnlich wie Kierkegaard eben eines seiner Bücher überschrieben hat, die Krankheit zum Tode. Und da meint er etwas Ähnliches, Sünde, die ständige Auseinandersetzung in unserem Leben, die wird uns begleiten bis zu unserem Tode, bis zum Ende unseres Lebens. Oder Luther, der das in der lateinischen Worten zusammengefasst hat, simul justus et peccator, zu Deutsch so viel wie gerechtfertigt vor Gott und trotzdem Sünder. Und damit meinte er den Christen und nicht den Nichtchristen. Sicherlich, die Gefahren, die darin stecken, werden manchen von uns bewusst sein, dass man dann resignieren könnte und sagen, nun, wenn ich halt Sünder bin, dann kann ich der Sünde ja auch ruhig nachgeben, ich werde mein Leben lang Sünder sein, also den Kampf klein beigeben und aufgeben. Das sollte uns nicht dazu führen und das ist auch nicht das, was Luther eigentlich damit meinte, sondern er wollte nur damit zum Bewusstsein bringen, zum Nachdenken geben, dass wir unser Leben lang, dass die Sünde uns anhaftet wie Pech, dass wir sie nicht loswerden können, obwohl wir dagegen kämpfen, weil wir in einer sündigen Welt leben, weil unser alter Mensch eben immer noch an uns klebt und wir mit dem zu tun gehabt haben und das wird wahrscheinlich auch die Erfahrung sein, mit der wir, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Wir lesen in der Bibel auch, dass Jesus Christus selbst, der ja unser Vorbild ist im Glauben, versucht worden ist in vielerlei Weise. Wir lesen das in den Evangelien, die Versuchungsgeschichte Jesu als Beispiel dafür. Die Versuchungsgeschichte Jesu in Matthäus-Evangelium, Lukas-Evangelium, Markus-Evangelium, ich werde nachher noch etwas darauf eingehen. Im Lukas-Evangelium finden wir dann noch den Hinweis, dass Jesus dann nur eine kurze Zeit lang vom Teufel in Ruhe gelassen worden ist. Und wir sehen dann in den Evangelien, was wir nachher noch lesen, viele andere Beispiele, wo Jesus außerhalb dieser typischen Versuchungsgeschichte von Menschen und vom Teufel selbst versucht worden ist. Wir lesen dann zusammenfassend dafür im Hebräerbrief, der uns einen Überblick gibt über das Leben und auch die Versuchung Jesu. Ich lese Hebräer 2, Vers 18. Da lesen wir Hebräer 2, Vers 18. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Hier sehen wir gleich schon ein Rezept oder eine Hilfe, die uns an die Hand gegeben wird, nämlich das Vorbild Jesu. Da wollen wir später nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber hier finden wir nochmal zusammengefasst über das ganze Leben Jesu. Jesus ist versucht worden. Und wir lesen das Gleiche noch einmal etwas später, nämlich im Hebräer 4, Vers 15. Nein, das ist jetzt falsch, da muss ich was Falsches aufgeschrieben haben, denn Hebräer 4, Vers 15 gibt es gar nicht. Aber Hebräer 5, Verse 7 bis 9, da lesen wir nämlich, und er hat in den Tagen seines Fleisches Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu denen, die ihm vom Tode konnten aushelfen. Und ist auch erhört worden darum, dass er Gott in Ehre hatte. Und wiewohl er Sohn Gottes ist, weil er doch an all dem, was er gelitten hat, hat er Gehorsam gelernt. Und da er vollendet war, ist er geworden, alle, die ihm gehorsam sind und eine Ursache zur ewigen Seligkeit. Hier sehen wir auch, Jesus hat eben in der Auseinandersetzung, in den Tagen seines Fleisches mit Gebet und Flehen, in dieser Auseinandersetzung Treue gelernt vor Gott, ist dort vorangekommen. Er war hier auch angefochten, wie wir es sind, nur, wie wir es wissen, ohne Sünde. Er wurde versucht, aber er ist nicht in Sünde hineingefallen. Menschen werden an verschiedenen Stellen versucht. Wir kommen später noch darauf. Ich möchte, bevor wir zu dem nächsten Punkt kommen, nur noch darauf hinweisen, dass die Bibel auch davon spricht, dass Menschen Gott versuchen wollen. Wir finden das bei Israel. Israel im Alten Testament wollte Gott versuchen. 10-mal lesen wir, wollte Israel Gott versuchen. Ich möchte nur ein Beispiel dafür lesen, oder ich komme nachher noch darauf, ich habe nachher noch Punkte dafür. Das wird aber von Gott abgelehnt. Wir finden sogar im Deuteronomium, im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 16, das Verbot, du sollst Gott nicht versuchen, deinen Herrn. Im Neuen Testament begegnet uns auch das, wo Menschen Gott oder den Heiligen Geist versuchen wollen, sicherlich am drastischsten Beispiel bei Ananias und Sapphira, die eben dort ihr Opfer bringen und etwas vorspielen, was gar nicht vorhanden gewesen ist und Gott darauf reagiert und sich so nicht versuchen lässt. Wir finden das auch, was Jesus dem Teufel entgegenhält, dass eben Gott nicht versucht werden soll. Die Arten der Versuchung sind vielfältig. Wir können in unserem Leben versucht werden, durch Glück, wenn es uns gut geht, dann in die Entfernung zu Gott zu treten und auf uns selbst zu bauen. Aber genauso können wir auch vom Unglück, vom Leid versucht werden und in die Entfernung von Gott kommen. Die einen werden versucht durch den Reichtum, dass sie so viel haben, wie wir es gelesen haben an verschiedenen Stellen in der Bibel, wo gerade der Reichtum der Mammon Gott gegenübergestellt wird und gesagt wird, ihr könnt nicht dem Mammon dienen und Gott als Versuchung. Aber auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die in Armut sind und die dadurch versucht werden. Gott, warum lässt du das zu? Wie wir in dem Psalm des Häufigeren lesen, warum geht es den Ungläubigen so gut, warum geht es mir so schlecht? Und das kann auch ein Anlass der Versuchung sein. Für die einen ist der Erfolg ein Anlass zur Versuchung, weil sie selbstsüchtig dabei werden, nur auf sich schauen. Für die anderen ist es die Erfolgslosigkeit. Für die einen ist es die sinnliche Natur, die Sensibilität der Seele, eben die sie irgendwo anfällig sind gegenüber meinetwegen Musik oder einem schönen Bild oder der schönen Natur oder einem schönen menschlichen Wesen. Für die einen ist es die Hybris ihres eigenen Geistes, dass sie meinen, alles verstehen und erklären zu müssen. Für die einen ist es die Intellektualität, für die anderen die Gefühlsbetontheit. Für die einen ist es die Anerkennung, für die anderen die fehlende, mangelnde Anerkennung. Wir könnten das endlos weiterführen. Wir können daraus den Schluss ziehen. Und ich denke, so ist es auch, wenn wir in unser eigenes Leben hineinschauen. Es gibt nichts, was nicht zur Versuchung dienen kann in unserem Leben. Es kommt ganz darauf an, wie wir da uns zu stellen und inwiefern wir anfällig für gerade diesen Punkt in unserem Leben sind. Und nun möchte ich, bevor wir uns damit beschäftigen, was die Bibel sagt, was Versuchung im Kern eigentlich ist, auf 5 Illusionen zur Versuchung eingehen. Illusionen, die da und dort bei Christen durchaus Fuß gefasst haben und die da vertreten werden. Die erste Illusion wäre, Versuchung ist schlecht. Und deshalb müssen wir um jeden Preis sehen, dass wir gar nicht in Versuchung hineinkommen. Ich werde nachher Stellen vorlesen, wo wir sehen, Gott schickt Versuchung. Ich werde Stellen aus dem Psalm vorlesen, wo David darum bittet, prüfe mich. Und dieses Wort prüfen ist im Hebräischen genau das, was im Alten Testament als versuchen bezeichnet wird. Genau dasselbe Wort. Also versuche mich, aber um zu sehen, eben wie stehe ich zu dir. Um zeigen zu können, ja Gott, ich will dir ganz dienen, überprüfe mein Herz und meine Sinne, damit deutlich wird, wie sehr ich dich liebe und ich mich dir zuwenden will. Der zweite Punkt wäre, Versuchung ist durch Rückzug aus der Welt vermeidbar. Ein Irrtum, dem viele schon erlegen sind. In der Vergangenheit der Kirchengeschichte waren das diejenigen, die in die Klöster sich zurückgezogen haben. Die Mönche und die Nonnen, die sich gesagt haben, wenn ich hier hinter den Mauern des Klosters bin, da kommt die Sünde nicht rein, da bleibt der Teufel draußen vor. Und hinterher gemerkt haben, nun da drin ruft er manchmal umso lauter. Nein, das Verrammeln der Türen, das schließt die Sünde nicht aus. Das werden einige gemerkt haben, die das vielleicht versucht haben schon in ihrem Leben. Wir können versuchen, sogar ein Gedankenexperiment zu machen. Wie ist es denn nun? Dann seid ihr in dem Kloster und dann habt ihr kaum noch etwas und dann freut ihr euch, endlich habt ihr es geschafft. Am Morgen steht ihr auf und ihr habt jetzt die ganze Nacht keinen sündigen Gedanken gehabt. Dann seid ihr morgens und tretet euren anderen Mönchen gegenüber und dann denkt ihr, ja, ich habe es geschafft. Und schon wieder ist da die Versuchung des Stolzes und schon wieder seid ihr gefallen in Sünde hinein, müsst ihr schon wieder bekennen und dann bekennt ihr die Sünde und sagt, ja gut, dass ich das sofort erkannt habe und dass ich sofort bekannt habe und schon wieder die nächste Sünde. Oder ihr seid dann beim Essen und dann seht ihr nur der andere, der hat ein Fleischbröckchen mehr und dann, ja, eigentlich würde ich das auch gerne haben und schon wieder eine Sünde. Oder überlegt euch ja, der schrubbt da auf Knien den Boden und ich muss die Kloschüssel putzen, ich würde doch viel lieber den Boden putzen, nicht? Und schon wieder eine Sünde oder eine Versuchung. Ja, oder wir wachen dann morgens auf und werden langsam älter und ich meine, mir geht es noch nicht so, aber einigen von euch vielleicht. Und dann im Rücken tut es weh oder in den Beinen oder was weiß ich. Und dann sagen wir, oh Gott, warum passiert das denn so? Und schon wieder eine Versuchung. Wir können das Experiment fortführen. Und ich denke, selbst nur allein in der Vorstellung, nur in dem, wie wir uns das Ideal vorstellen, es ist gar nicht möglich, für uns als Menschen ohne Versuchung zu leben, auch nicht, wenn wir uns zurückziehen. Und auch nicht, wenn wir noch so viele Gebote haben, wenn wir sagen, du darfst an diesen Ort nicht gehen und du musst dich so kleiden und du musst das nicht lesen und das darfst du nicht ansehen und so weiter und so weiter. Wir werden uns bei all diesen Dingen, die durchaus eine Hilfe sein können, ich werde später noch darauf zu sprechen kommen, werden wir uns nicht vollkommen von der Versuchung fernhalten können. Der nächste Punkt ist der, dass Versuchung nicht zu bestehen ist. Dass man also, wenn man in Versuchung kommt, dann muss man einfach fallen, dann muss man da einfach hineinfallen. Und manchen geht es vielleicht so, die sagen, jetzt kämpfe ich schon seit 20 Jahren mit diesem oder jenem Punkt in meiner Persönlichkeit, in meinem Leben und ich kann einfach keinen Sieg darüber haben. Aber da lesen wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13 eben, dass keine Versuchung über unsere Möglichkeiten geht, dass Gott uns nicht versucht über das, was uns möglich ist. Wir werden nachher noch auf diesen Vers genauer zu sprechen kommen. Also Versuchung ist zu bestehen. Wir müssen nicht in die Sünde hineinfallen. Und Versuchung ist auch nicht gleich Sünde. Auch das müssen wir hier ganz deutlich festhalten und sagen. Die vierte Illusion ist die, dass Versuchung ist abhängig von der Heiligung. Und da meint man meistens damit, nun, umso heiliger ich bin, umso weiter ich auf meinem Weg der Heiligung vorangeschritten bin, umso weniger Versuchung habe ich. Ich glaube, an dieser Sache der Feststellung, Versuchung ist abhängig von Heiligung, ist tatsächlich etwas dran. Aber ich habe den Eindruck in meinem Leben genau in umgekehrter Weise, nämlich umso weiter ich in der Heiligung voranschreite, umso mehr ich Jesus Christus kennenlerne, umso mehr habe ich mit Versuchung zu tun. Was ja auch ganz verständlich ist, ich weiß nicht, wie es euch in eurem Leben geht, was nämlich daran liegt, umso mehr ich mich von Gott prägen lasse, umso mehr ich die Bibel studiere, umso mehr fällt mir überhaupt auf, wo ich sündig bin und wo ich in Versuchung komme. Dinge, die ich früher selbstverständlich getan, gedacht und gesagt habe, die werden mir plötzlich zur Versuchung, weil ich merke, das ist eigentlich etwas, was ich nicht tun sollte, wo Gott mich von fernhalten will. Und auf der anderen Seite ist es uns ja auch verständlich, nämlich da, wo wir wenig Gott nachfolgen in unserem Leben. Da wird der Teufel nicht sehr versuchen, uns von Gott wegzubringen. Er hat uns ja sozusagen schon lange von Gott weggebracht. Aber da, wo wir mit ganzer Kraft versuchen, an Gott zu bleiben, ihm nahe zu kommen, da wird auch der Teufel versuchen, seinen Keil dazwischen zu schieben und uns von Gott zu entfernen und wird uns umso mehr mit Versuchung zuschütten. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist oder noch geht, dann sind manchmal irgendwelche wichtigen Sachen, wo ich denke, da habe ich jetzt meinen Nachbarn oder meinen Freund gerade zu einem evangelistischen Gespräch eingeladen und plötzlich dann kommen irgendwelche Versuchungen, Schwierigkeiten in der Ehe, Auseinandersetzungen darüber oder irgendwelche Gedanken, die da nicht hingehören oder ihr werdet plötzlich da müde, wo ihr gar nicht müde sein solltet, wo ihr genügend geschlafen habt und all das kann in unserem Leben versuchen zu werden, die dazu führen soll, ja, streich den Termin doch einfach, lass das doch einfach sein, geh da doch ein bisschen zurück, du bist doch auch nur ein normaler Mensch. Und dann, dass wir gerade in solchen Situationen Versuchung erleben. Der fünfte Punkt ist, Versuchung endet irgendwann in unserem Leben, wenn wir ein bestimmtes Plateau erreicht haben. Ich erinnere mich, vor kurzem hatte ich noch mit einem Bibelschüler gesprochen, auch so über dieses Thema, und der hatte gesagt, ja, irgendwie ist das doch frustrierend. Ich habe immer gehofft, irgendwann erreiche ich eine Stufe in meinem Leben und dann hört das alles einmal auf. Und ich glaube tatsächlich, das gibt es. Jetzt wollt ihr gerne wissen, wann das der Fall ist. Und ich würde sagen, da mit dem Worte von Kierkegaard, was ich gesagt habe, die Krankheit zum Tode, im Tod, dann, wenn wir einmal gestorben sind, dann, wenn wir einmal bei Jesus sind, dann hört es auf. Dann bei Jesus, bei Gott, da wird es keine Versuchung mehr geben. Aber bis dahin werden wir uns gedulden müssen und werden mit Versuchung zu tun haben. Und selbst in der Todessituation kann das noch der Fall sein. Plötzlich der Glaubenszweifel. Warum hast du mich in diese schwere Situation hineingebracht? Vielleicht das Denken an irgendeine bisher unbekannte Sünde. Da habe ich mich doch dieser Person gegenüber versündigt und ich bin auf dem Sterbebett und ich kann es nicht wieder gut machen. Oder eben dann trotzdem noch der Gedanke des Haderns an Gott, warum diese Schmerzen beim Sterben am Ende? Vielleicht der Ärger über die Angehörigen, die sich schon über das Erbe streiten neben dem Krankenbett. Und das ist ja auch Sünde. Und wir merken selbst auf dem Totenbett, selbst noch Sekunden, die uns von Gott trennen, zeitlich gesehen, können uns dazu bringen. Und jetzt sehen wir auch dabei, es geht bei Versuchung und auch bei Sünde nicht um Sünde, wo unser Heil auf dem Spiel steht. Denn wenn wir hier sagen würden, da kommt noch der letzte Gedanke, stell dir vor, du bist da auf dem Totenbett und im letzten Moment dann denkst du dir noch, also, oh, das tut aber weh und warum, Gott, hast du das gemacht? Und dann, alles vorbei, dann hast du ein Leben mit Gott geführt und am Ende bist du doch verloren. Also das sind solche kasuistischen Feinheiten, wie die Jesuiten, die Katholiken das früher mal gemacht haben, aber das ist nicht das, was wir in der Bibel finden, sondern da finden wir den liebenden, gnädigen Gott in Römer 8, wo uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann, wenn wir bei ihm sind. So viel dazu. Ich muss mal auf die Uhr schauen, aber wir haben noch etwas Zeit. Ja, bis Viertel nach haben wir. Dann kommen wir zu dem Punkt, was uns allgemein zur Versuchung führt. Versuchung, da finden wir in den deutschen Bibelübersetzungen verschiedene Begriffe, die die hebräischen und griechischen Ausdrücke wiedergeben. Da finden wir das, je nachdem, anstelle von testen, von proben, von probieren, von prüfen, von Prüfungsleiden, Bewährungsleiden, versuchen, anfechten, von irreführen, von abirren, von Anreiz zur Sünde oder von Verführung. All diese Begriffe werden in manchen Bibelübersetzungen für die hebräischen und griechischen Worte für Versuchung genommen. Im Althochdeutschen hatte man drei Begriffe dafür, das Anfechten, das Versuchen und das Bekoren. Bekoren, das ist, da könnt ihr manche mit überraschen, wenn ihr wieder nach Hause kommt, das hat man heute nicht mehr, das kennt man heute nicht mehr. Das meinte so viel wie prüfen, so etwas, was zwischen Versuchen und Prüfen liegt. Wenn wir definieren wollen, was eigentlich mit Versuchung gemeint ist, dann sind mir zwei Dinge in Erinnerung gekommen oder darauf bin ich gestoßen. Einmal das Erleben des Einwirkens einer Kraft gegen die Kraft des Glaubens. Also irgendwie etwas, was auf uns zukommt, entweder aus uns heraus oder von außen auf uns zukommt, was gegen meinen Wunsch, Gott näher zu kommen, auftritt. Das ist dann Versuchung. Irgendwie etwas, ein Widerstand dagegen. Oder eine Situation oder ein Gedanke, der eine Glaubensentscheidung fordert. Denn Glaubensentscheidungen sind ja immer Entscheidungen zwischen dem und zwischen dem und oder manchmal zwischen drei oder vier verschiedenen Dingen. Und da sind wir in die Entscheidung hineingerufen, uns eben für das zu entscheiden, was Gott für uns vorgesehen hat. In der Bibel finden wir verschiedene Begriffe dafür. Im Alten Testament ist es das Wort Nasar. Nasar, das werden diejenigen, die sich vielleicht einmal damit auseinandergesetzt haben, wiedererkennen. Hier ein Verb, was dann auch als Substantiv vorkommt. Insgesamt finden wir das 39 Mal im ganzen Alten Testament dieses Wort versuchen. Wir würden sagen, eigentlich nicht sehr häufig. Aber darüber hinaus finden wir einige Geschichten, wo in erzählerischer Weise genau das dargeboten wird, was auch Versuchung beinhaltet und wo das Wort an sich dann nicht wortwörtlich vorkommt. Im Neuen Testament finden wir dann das Wort Perazzo oder eben Ekparazzo oder Parazzomai und einige ähnliche Formen mehr, jedenfalls alles vom selben Stamm abgeleitet. Insgesamt 65 Mal das Wort Versuchen im Neuen Testament. Wenn ich jetzt versuche zu charakterisieren, woher die Versuchung kommt, und damit wollen wir uns im Folgenden auseinandersetzen, dann meine ich, ist das auf drei verschiedene Arten und Weisen am besten zu beschreiben. Und erstmal losgelöst von der Bibel, zu der wir dann kommen, würde ich sagen, es gibt drei verschiedene Ausrichtungen, die auch im täglichen Leben und bei uns Versuchung hervorrufen können. Nehme ich das Beispiel der Versuchung bei einem Schüler. Die haben jetzt gerade Examen geschrieben, die Absolventen, und davon muss ja gelernt werden. Und dieses Lernen ist in einer gewissen Weise eine Herausforderung, eine Versuchung, nämlich es zu tun oder nicht zu tun. Dann ist einer, der ja mit dafür verantwortlich ist, dass diese Versuchung, diese Probe überhaupt aufgestellt ist, das ist nämlich der Lehrer. Der Lehrer versucht diesen Schüler sozusagen. Er probt diesen Schüler. Hat der nun auch wirklich das gelernt, was er lernen sollte, was im Unterricht drangekommen ist? Das ist der eine, der für diese Versuchung mit verantwortlich ist. Diese Versuchung in diesem Moment, diese Probe, was das hier zu Deutsch auch heißt, kommt von dem Lehrer. Es gibt dann aber auch die Versuchung, die aus dem Schüler selbst herauskommen kann. Also, dass er jetzt dann sitzt an seinem Schreibtisch und ihm dann vielleicht die Augen zufallen, weil er nun zu wenig geschlafen hat oder zu viel anderes gemacht hat. Oder vielleicht auch einfach die innere Trägheit. Und ich will doch nicht und irgendwie, das ist so mühsam und ich kriege es einfach nicht in den Kopf hinein. Und dann kann man da auch, dann kann da eine Versuchung draus werden, für die Prüfung wohlgesehen. Es geht ja hier nicht um Sünde, weil Prüfung ist nicht Sünde, aber ich versuche das ja loszulösen. Und dann kann es dazu führen, dass er die Prüfung nicht besteht, weil er eben dieser Versuchung, eben dieser inneren Versuchung, also ich kann das nicht und überhaupt, das ist doch alles unsinnig, nicht? Dann das nicht tut, nicht lernt und dann innerlich davon weggebracht wird. Das ist die zweite Art und Weise. Also einmal der Lehrer, einmal ich selbst, aus mir heraus. Und das Dritte wäre, nun, da kommt vielleicht ein Klassenkollege, aus welchen Motiven auch immer, vorbei ins Zimmer und sagt, na, hallo Otto, wie geht es dir denn? Komm doch mal mit in die Cafeteria. Hast du eine kleine Pause, die tut doch gut. Danach kannst du viel besser lernen. Und ich sage mir erst, nein, also das tue ich nicht. Und dann nach einer Zeit, naja, also eigentlich schadet ja nichts. Und dann sitze ich unten in der Cafeteria und dann geht eine Stunde rum und zwei Stunden rum und drei Stunden rum. Und die Gemeinschaft ist so schön und irgendwann schaue ich auf meine Uhr und sehe, oh, der Tag ist vorbei und morgen früh ist Prüfung. Und da ist dann die Versuchung, die von außen an mich herantritt, wo von außen mich jemand wegbringen will von dem, was ich eigentlich innerlich tun will und tun sollte in dieser Situation. Ich denke, diese drei Typen von Versuchung, die finden wir auch in der Bibel. Da erst einmal möchte ich sagen, mit Luther, ein Zitat von Luther, zum Ersten soll man die Leute lehren, dass alle Trübsal, und hiermit meint er die Trübsal, die zur Versuchung führt, nicht allein geistlich, sondern auch leibliche, wie Armut, Krankheit, Verlust des Kindes, Verlust der Güter, Vieh, Sterben, Hunger, von Gott zugerechnet werden, um der Ursache willen, dass Gott damit vermahnt und zur Buße reize. Auch das Augsburger Bekenntnis, lutherisches Bekenntnis der ersten Zeit, schreibt Gott als Ursache der Anfechtung und Versuchung uns vor Augen. Luther gibt hier gleichzeitig einen Ausblick, was denn mit Versuchung erreicht werden soll. Aber zuerst einmal stehen wir da vor der Aussage, wir könnten sagen, es ist ja erstmal nur die Aussage Luthers, der auch mit einem anderen Wort sagt, ich lese hier noch ein anderes Wort von ihm, Gott erhält für und für seine Kirche auf Erden und lässt sie gleichwohl Verfolgung leiden. Also hier, Gott lässt Verfolgung auf die Menschen kommen und nicht nur lässt passiv, sondern aktiv. Und da stehen wir vor der Aussage von Jakobus 1, Vers 3, wo einige vielleicht daran gedacht haben, die das noch aus ihrer Bibelschulzeit kennen und auswendig gelernt haben oder später sich damit beschäftigt haben. Also ich lese Jakobus 1, Vers 3. 13, da lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Na, was lesen wir denn da? Da muss dann Luther Unrecht haben, aber ich meine, Luther ist ja auch nicht inspiriert des Wort Gottes, von daher könnten wir gut sagen, nun, dann hat Luther dort Unrecht. Aber wir müssen weiterlesen, was dort steht. Da steht nämlich, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden. Hier geht es um eine besondere Versuchung, nämlich die Versuchung, die das Böse, das Schlechte für den anderen im Blick hat. Denn wenn wir andere Bibelstellen uns anschauen, dann lesen wir, dass Gott sehr wohl versucht, dass Gott eben auf die Probe stellt. Ich habe deshalb auch diese drei Arten der Versuchung vorher versucht, etwas darzustellen. Das ist nämlich dieses auf die Probe stellen als Versuchung. Die Versuchung, die wir bestehen können, weil Gott uns selbst voranbringen will zum Glauben, die kann sehr wohl und die kann auch aktiv von Gott kommen. Ich möchte einige Beispiele dafür lesen, die uns das vor Augen führen. Ich möchte anfangen im Alten Testament, 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 2. Wie gesagt, ich nehme nur einige Verse daraus, wen das interessiert, für den kann ich hinterher auch noch mehr heraussuchen, die das ebenfalls bestätigen. Da lesen wir in 5. Mose 8, Vers 2, und gedenke alles des Weges, durch den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich nicht demütige und versuche. Also, wir sollen uns daran erinnern, auf dass Gott uns nicht versuche. Das bedeutet ja, eben er kann uns oder er hat das Volk Israel schon versucht. In Exodus, dem 2. Buch Mose, Kapitel 15, lesen wir ebenfalls etwas von der Geschichte Gottes mit seinem Volk. 2. Buch Mose, 15, Vers 25. Da lesen wir, er schrie zu dem Herrn, und der Herr wies ihm einen Baum, den er tat ins Wasser, da war er süß. Dasselbe stellte er ihnen ein Gesetz und ein Recht und versuchte sie. Der Herr versuchte das Volk Israel, hier eben die Kinder Israels, die dort aus dem Schilfmeer herauskommen, in der Wüste sind, kein Wasser haben, da versuchte Gott das Volk Israel. In Kapitel 20, 2. Mose 20, finden wir wiederum einen Vers, der uns das deutlich vor Augen führt. 20, Vers 20. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, dass er euch versuche, und dass er Frucht euch vor Augen wäre, dass ihr nicht sündigt. Also wieder hier, der Herr versucht. Wir finden das später eben auch noch im 2. Mose 17, Vers 7. Etwas wiederum zurück, 2. Mose 17, Vers 7. Da hieß man den Ort Massa und Meriba um des Zankes willen der Kinder Israels und dass der Herr und dass sie den Herrn versuchten, gesagt hätten, das ist der Herr unter uns oder nicht. Na, das ist eine Stelle, die ist jetzt falsch hereingerutscht. Das war die, die ich vorhin haben wollte, wo eben wo Israel Gott versucht. Aber lesen wir da zusammenfassend noch einmal Psalm 95, Vers 8. Da wird zurückblickend auf diese Zeit. Schreibt uns David, Psalm 95, Vers 8. So verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, zu Massa in der Wüste, da mich eure Väter versuchten und mich prüften. Na, jetzt bin ich schon wieder in die falsche Stelle hineingerutscht. Also, dann probiere ich es nochmal mit der letzten Stelle, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Das wäre nämlich im Psalm 78, Verse 17 und folgende. Nein, das ist wieder. Jetzt habe ich mir die alle falsch dazu notiert. Schadet nichts. Wir kommen dann weiter im Neuen Testament um die Bitte beispielsweise des Vaterunsers, wo ja wir Gott gegenübertreten und bitten darum und führe uns nicht in Versuchung. Und solch eine Bitte wäre ja sogar da, wo sie von Jesus eben, das heißt von Gott selbst gelehrt wird, sinnlos und witzlos, wenn Gott doch nicht in Versuchung führen würde. Das heißt, er setzt ja voraus, dass es eine Versuchung von Gott gibt. Hier auch die Stelle, die ich vorhin schon erwähnt habe, aus dem Psalm, da nur inhaltlich. Jetzt möchte ich sie vorlesen, Psalm 26, Vers 2. Da lesen wir nämlich ein Psalm Davids. Herr, schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig. Ich hoffe auf den Herrn, darum werde ich nicht fallen. Prüfe mich, Herr, und versuche mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Hier die Bitte direkt an Gott von David. Versuche mich, prüfe mich. Dann zeigt sich, ob das echt ist, was in meinem Leben geschehen ist, was in meinem Glauben da ist. Etwas Ähnliches finden wir im Psalm 35, Vers 25. Lass sie nicht sagen in ihrem Herzen, da, das wollten wir. Lass sie nicht sagen, wir haben ihn verschlungen. Sie müssen sich schämen und zu Schanden werden. Da scheint wieder mir ein Fehler unterlaufen zu sein. Findet ihr gerade die Stelle in dem Psalm? Sonst schlagen wir noch eine andere zusammen auf. 5. Mose 4, Vers 34. Ja, ich lese ab Vers 32. Denn frage nach den vorherigen Zeiten, die von dir vor dir gewesen sind. Von dem Tage an, da Gott den Menschen auf Erden geschaffen hat, von einem Ende des Himmels zum anderen, ob je ein solch großes Ding geschehen oder desgleichen je gehört ist. Dass ein Volk Gottes Stimme gehört habe, aus dem Feuer reden, wie du gehört hast und dennoch lebst. Oder ob Gott versucht habe, hineinzugehen und sich ein Volk inmitten aus seinem Volk zu nehmen und durch Versuchungen, durch Zeichen, durch Wunder, durch Streit und durch eine mächtige Hand und durch einen ausgestreckten Arm und durch sehr schreckliche Taten, wie das alles der Herr, euer Gott, für euch getan hat in Ägypten vor deinen Augen. Also hier der Rückblick auf das, was Gott Großes getan hat. Und hier wird gezählt, große Taten hat Gott getan, aber er hat auch Versuchung geschickt. Das sollte uns genügen. Andere Punkte, die speziell darauf hinweisen, dass Hiskia in 2. Chroniker 32, Vers 21 oder Levi in 5. Mose 33, Vers 8 angefochten werden und einige andere Beispiele, die ich inhaltlich schon erwähnt habe, die uns vor Augen führen, Gott steht oder Gott kann dahinter stehen. Wir finden darüber hinaus als zweites in der Bibel den Hinweis, dass der Teufel, dass der Satan hinter Versuchung stehen kann. Die widergöttliche Macht in unserer Zeit, die den Menschen dazu treibt, in die Entfernung zu Gott zu gehen. Beispielsweise im Matthäusevangelium finden wir einen Hinweis darauf. Matthäusevangelium, 4. Kapitel, Vers 3. Aus der Versuchungsgeschichte Jesu. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden und so weiter. Wir lesen hier direkt, da wird der Teufel direkt als Versucher angesprochen. Das andere Beispiel, was wir erkennen, da wo der Teufel Adam und Eva gegenübertritt, in der Gestalt einer Schlange, auch da sehen wir personifiziert als der Versucher. Wir lesen das auch weiterhin, beispielsweise im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Vers 5, dass da der Teufel als Versucher angesprochen wird. 1. Thessalonicher 3, Vers 5. Darum habe ich's auch nicht länger ertragen und ausgesandt, dass ich erführe euren Glauben, auf das nicht euch vielleicht versucht hätte, der Versucher und unsere Arbeit vergeblich würde. Hier als der Versucher, und wir sehen Zielsetzung, die dahinter steht. Darüber hinaus finden wir das, dass der Versucher gegen die Christen aktiv werden kann. Im 1. Korinther 7, Vers 5, dass eben er gegen Jesus ist. Das haben wir im Matthäusevangelium im 4. Kapitel gelesen. Ich möchte hier nur noch zwei Verse nennen aus der Offenbarung, die uns ebenfalls den Teufel als Versucher vor Augen führen. Einmal aus der Offenbarung 2, Vers 10. Da lesen wir, fürchte dich vor der Kleinen, dass du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr versucht werdet und werdet Trübsal haben 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so wird dir die Krone des Lebens geben. Also hier der Teufel, der die Absicht hat, die Kinder Gottes, die Nachfolger von Jesus Christus zu versuchen und um sie von Gott wegzuziehen und wegzutreiben. Ich möchte auch aus Offenbarung 12 noch lesen, die Verse 7 bis 12. Da lesen wir, und es erhob sich ein Streit im Himmel, Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen und der Drache stritt und seine Engel. Und siegen nicht, auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward ausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt der Teufel, und Satan, der die ganze Welt verführt, hier ist dasselbe Wort eben im Griechischen, was auch versucht bedeutet, und ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden auch dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die im Himmel sprach, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich Gottes geworden und die Macht unseres Christus, weil der Verkläger unserer Brüder verworfen ist und der sie verklagt Tag und Nacht vor Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Soweit dazu hier auch nochmal der Teufel, der bis am Ende dieser irdischen Zeit als Versucher auftreten wird, um Menschen zu verführen. Dann finden wir als dritten Punkt für denjenigen, der für Versuchung verantwortlich ist, andere Menschen. Wir lesen das beispielsweise im Matthäusevangelium, Vers 24, Kapitel 24, Vers 9, andere Menschen, die auftreten, um uns zur Versuchung zu werden. Matthäus 24, ab Vers 9, da lesen wir, alsdann werden sie über euch überantworten in Trübsal und werden euch töten und ihr müsst gehasst werden um meines Namens willen vor allen Menschen. Dann werden sich viele ärgern und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Eben hier dieses Verführen, was uns auch Versuchen übersetzt wird. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Zum einen zum Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. hier der Hinweis darauf, wie das von anderen Menschen geschehen kann. In der Apostelgeschichte lesen wir das, wie es den ersten Jüngern ergeht, auch die, die in Versuchung kommen können, dass Jesus versucht wird. Darauf bin ich ja schon eingegangen. Ich lese auch gleich noch einige Verse dazu. Jetzt zu den Jüngern, Apostelgeschichte 23, Vers 12. Da lesen wir: Da es aber Tag war, schlugen sich etliche Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Ihrer aber war mehr, denn 40 in solchen Bund machten, die traten zu den Hohepriestern und Ältesten und sprachen: Wir haben uns hart verschworen, nicht zu essen und zu trinken, bis wir Paulus getötet hätten. Hier eben etwas, wo andere Menschen, die versuchen, jemanden zu verfolgen, was ihm zur Anfechtung wird und werden kann. Wir lesen Ähnliches im 1. Petrusbrief 5 ab Vers 8. 1. Petrusbrief haben wir vorhin schon einmal, wo einige Aussagen über die Versuchung stehen. Kapitel 5, Vers 8: Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisset, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Dann lesen wir über das, was ich erwähnt habe, wie Jesus von anderen Menschen versucht wird, im Markus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 11. Markus 8, Vers 11. Und die Pharisäer gingen heraus und fingen an, sich mit ihm zu befragen, versuchten ihn und begehrten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Hier also die Pharisäer, die Jesus mit ihren spitzfindigen Fragen versuchen wollen, dass er gegen den Wunsch Gottes, gegen das Handeln Gottes lebt und handelt. Etwas später, im 10. Kapitel, Vers 2, finden wir dann gleich schon die nächste Versuchung durch Menschen. Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden möge von seinem Weibe, und versuchten ihn damit. Hier wiederum, durch andere Menschen Versuchung, die ausgesprochen wird, die dazu führen soll, das Ziel hat natürlich, von Gott zu trennen. Sie wollen ihn dazu bringen, dass er irgendetwas sagt, was ihn nicht aus diesem Einklang mit Gott herausreißt. Wir finden das dann noch wieder im 12. Kapitel, etwas später, Vers 15. Das nächste Mal: Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Ihr versucht mich, oder was versucht ihr mich? Bringt mich mir einen Groschen, dass ich ihn sehe. Hier die Auseinandersetzung: Eben soll man da das Geld zahlen, wie geht man mit dem Geld um, eben soll man das der Regierung geben oder nicht, die Steuer. Hier auch wiederum Versuchung, die durch Menschen an Jesus herantritt, so wie wir das sehen, wie es später den Aposteln gegangen ist, oder wie das auch schon im Alten Testament durch Menschen an die Christen bzw. die Juden herangetragen worden ist. Und dann lesen wir als Letztes, setzen wir uns damit auseinander, dass eben auch die Versuchung aus mir selbst herauskommen kann. Da ist sicherlich der klassische und der uns bekannte Text, den ich dann weiterlese aus dem Jakobusbrief, die Verse, die ich gerade schon begonnen habe, Jakobus Kapitel 1. Da lesen wir nämlich dann ab Vers 14: Sondern ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Soweit dazu. Wir sehen also, Versuchung kann auf uns zukommen in ganz unterschiedlicher Weise. Von Gott kann es eine positive Prüfung sein. Nicht etwas, was uns wegziehen und wegtreiben will von Gott, sondern es kann eine positive Prüfung sein, wo Gott uns voranbringen will in unserem Glauben dadurch. Es kann auf uns zukommen durch die Aktivität des Teufels, des Satans, der uns von Gott wegziehen will, der Sünde in unser Leben hineinbringen will, damit wir da frustriert sind, damit wir in der Sünde fallen, damit wir nicht mehr fruchtbar sein können. Es kann sein durch andere Menschen, die auf uns zukommen, die uns einfach unsere Position zu Gott neiden, die uns versuchen, da in Zweifel und Schwierigkeiten hineinzubringen, oder die eben gebraucht werden, wo der Teufel dahinter steht und diese Menschen gebraucht, um uns in Versuchung hineinzuführen. Und es ist in uns selbst etwas, was dieser Versuchung anspricht, das, worauf sie trifft und wo wir dann darauf antworten. Also diese eigene Begierde, diese innere Lust, die im Jakobusbrief steht. In Matthäus 18, Vers 8 und folgende, da steht dann ja auch das Gleichnis. Wenn dich ein Glied ärgert, dann hack es ab. Wenn eben dich dein Arm ärgert, dann hack ihn ab. Wenn dich dein Auge ärgert, dann reiß es aus. Und das ist ja gerade auch da, wo Jesus sich mit Versuchung auseinandersetzt, die aus uns selbst herauskommt, die in unserem Körper drin steckt. Da, wo ich mit meinen Augen etwas sehe, was mich verführt und zur Sünde bringt, dann soll ich besser das rausreißen, als in die Sünde hineinfallen. Und da merken wir auch, da spricht Jesus auf das an, was in uns selbst ist, was eben auf die Sünde für Sünde empfänglich ist und was uns da verführen kann. Und wir wollen, ehe wir diese Stunde abschließen, nur noch einen letzten Punkt behandeln, nämlich die Versuchung, was die Versuchung, warum in unserem Leben Versuchung da ist, wozu, könnten wir auch sagen, Versuchung da ist. Die ist natürlich unterschiedlich. Beim Teufel ist sie so, dass er den Abfall will, dass er will, dass wir uns von Gott entfernen, so wie wir es in 1. Mose 3, Verse 1 folgende lesen, das Ziel von Gott wegzubringen, zu versuchen, um die Menschen von Gott zu trennen. Wir finden das auch in Hiob 1, Vers 11 und folgende. Die Geschichte lese ich jetzt nicht, die dürfte uns bekannt sein. Da, wo der Teufel vor Gott auftritt und dann eben sagt, ja, der Hiob, der gehorcht ja nur, weil es ihm so gut geht. Und das Ziel des Teufels dahinter ist jetzt natürlich nicht, hinterher zu beweisen, aha, der ist ja so treu, der ist ja so lieb, der ist ja so nett, sondern das ist das Ziel dahinter, Gott lächerlich zu machen, den Hiob von Gott wegzubringen und jetzt noch mehr leiden und noch mehr leiden, bis er schließlich klein beigibt und sich von Gott lossagt und trennt. Etwas Ähnliches lesen wir auch im Lukas-Evangelium 8, Vers 13. Das will ich vorlesen. Lukas 8, Vers 13 über den Teufel und sein Ziel der Versuchung. Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind, die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an und sie haben nicht Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und in der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Hier auch Anfechtung, Versuchung, dasselbe griechische Wort hier wieder, was passiert da? Hier kommt Anfechtung und das ist nicht die Anfechtung von Gott, denn das wissen wir ja, Gott versucht nicht zum Bösen, lesen wir im Jakobusbrief. Hier ist es die Anfechtung, die dazu führt, dass einige, die nicht, wo das nicht festgewurzelt ist, die es wegführt von Gott. Hier eine Anfechtung des Teufels, die Menschen versucht von Gott wegzureißen. Nun, dann gibt es die Anfechtung von Gott. Die Anfechtung, die von Gott kommt, ist etwas Gutes. Gott erhalte für und für seine Kinder auf Erden und lässt sie gleichwohl Verfolgung leiden. Ein Wort von Luther, was ich schon gelesen habe. Oder Reinhold Schneider, zur Zeit des Dritten Reiches in Deutschland, ein bekannter Dichter, Liederdichter gewesen auch, der Zweifel nährt den Glauben und der Glauben den Zweifel, wo er hier sagen will, Gott gebraucht es, dass wir vorankommen in unserem Glauben. Oder ein Theologe unserer Zeit, Beinker, der dazu sagt, Gott ficht an, um gerecht zu machen. Also Gott hat das Ziel, mit Anfechtung, mit Versuchung, uns voran im Glauben zu bringen. Und da finden wir auch verschiedene Stellen, die uns das ganz deutlich vor Augen führen. Im Alten Testament, wo wir zahlreiche Beispiele haben, wie Gott direkt einzelne Menschen oder das Volk versucht, da finden wir den Hinweis beispielsweise im 5. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 16. Eines der Ziele, die Gott verfolgt mit Versuchung. 5. Mose 8, Vers 16. Da lesen wir: Und speise dich mit Mann in der Wüste, also Gott, von welchem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütige und versuche, dass er dir hernach wohltäte. Also Versuchung, Test und hinterher Gott will dort Gutes tun, will wohltun. 5, im gleichen, nur ein Kapitel vorher, Kapitel 8, Vers 2, jetzt am Anfang. Und gedenke alles des Weges, durch den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, in den 40 Jahren in der Wüste, auf das der dich demütige und versuche, das kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Geboten halten würdest oder nicht. Hier, es soll deutlich werden, was ist in unserem Herzen, nicht was ist auf unserer Lippe, was ist auf unserem Gesicht, wie treten wir anderen Menschen gegenüber, sondern was haben wir wirklich in unserem Herzen drin, das will Gott dadurch testen und prüfen. In Kapitel 13 ist ebenfalls 5. Mose 13, also 5. Mose 13, Vers 4, ein anderes Ziel, was Gott hat. Du sollst so sollst du nicht gehorchen den Worten solches Propheten oder Träumers, denn der Herr, euer Gott, versucht euch, dass er erfahre, ob ihr ihn von ganzem Herzen und aus ganzer Seele lieb habt. Versuchung führt dazu, dass Gott sieht, sind wir mit ganzem Herzen, hängen wir in ihm, sind wir bei ihm. Ob wir das Gesetz Gottes lieben, so finden wir in 2. Mose 16, Vers 4 den Hinweis, Versuchung kommt dafür, dass Gott sieht, ob wir das Gesetz Gottes lieben. Darüber hinaus ist es so, dass Gott nicht nur testet, sondern auch durch seine Versuchung pädagogische Ziele verfolgt. So lesen wir in Richter 2, Vers 22 und auch Richter 3, Vers 4, dass Gott durch Versuchung in der Nachfolge halten will. Gott will in der Versuchung von der Sünde bewahren. 2. Mose 20, Vers 22, das lese ich gerade vor, 2. Mose 20, Vers 22. Da lesen wir nämlich: Und der Herr sprach zu ihm, also sollst du den Kindern Israels sagen, ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Herrn geredet habe, darum sollt ihr nichts neben mir haben, keine silbernen. Das war jetzt wohl wieder ein Fehlschlag, da habe ich einen falschen Vers herausgesucht. Darum, dass ihr, dann lassen wir das weg. Er will in unserem Leben durch Versuchung Geduld, Erfahrung, Hoffnung voranbringen. So lesen wir im Neuen Testament im Römerbrief 5, Verse 3 bis 4. Römer 5, Verse 3 bis 4. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Hier also positiv, wenn unser Glauben angefochten sind, wenn wir wie hier als Beispiel genannt sind, in Trübsalen sind, in Verfolgung sind, dann ist es etwas Positives, was Gott damit beabsichtigt. Anfechtung ist auch nach Jakobus 1, Verse 2 bis 12, wir haben ja einen Teil daraus gelesen, wir sollen uns freuen in Anfechtung, eben weil Gott ein positives Ziel damit hat, was uns auch der Petrusbrief bestätigt, nämlich in Petrus 2, ab Vers 19. Denn das ist Gnade, so jemand um des Gewissens willen zu Gott das Übel verträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, so ihr um Missetat willen Streiche leidet, aber wo ihr um der Wohltat willen leidet, erdulden, das ist Gnade bei Gott. 1. Petrus 5, Vers 6, wenn wir gleich da bleiben, finden wir wiederum etwas über unser Thema. Da lesen wir, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöre zur rechten Zeit. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher. Hier eben der Teufel, der die Versuchung gibt. Aber vorher, wenn wir bei Gott bleiben, dann hat die Anfechtung positive Auswirkungen für unser Leben. Wir finden auch in der Offenbarung 2, Vers 10, ein Vers, den ich vorhin schon zitiert habe, eben den Hinweis: Fürchte dich nicht vor der Kleinen, dass du leiden werdest und so weiter, eben dann der Teufel, der diese Versuchung ausspricht, und dann, wenn wir sie bestehen, dass wir die Krone des Lebens bekommen werden. Hier hat es auch eine Berechtigung, da ist es das Positive, was Versuchung bei uns bewirken kann. Es wird auch noch der Hinweis gegeben, eben da, wo Jesus verfolgt worden ist, da wo Jesus versucht worden ist, dann seid ihr ja wie seine Jünger, werdet genauso versucht, wie Jesus das getan hat. Schlatter sagte einmal dazu, dass Nachfolge verpflichtet zum Leiden. Und damit will er so viel sagen wie, wenn wir Jesus Christus auf den Spuren folgen, Jesus wurde angefochten, Jesus wurde verfolgt, uns wird es dabei nicht besser gehen. Es gibt dann die Zurechtweisung, so beispielsweise im 1. Korinther 11, Vers 32 oder in Micha 7, Vers 9. Es soll auch dazu dienen, dass wir Gott näher kennenlernen können, eben durch sein Handeln, seine Macht, die er an seinen Kindern verwirklicht. Ich glaube, wir schließen dabei ab. Wer noch mehr Stellen nachlesen möchte zu dem, was Gottes Absicht ist, wenn er Versuchung zulässt oder Versuchung schickt in der Form von Prüfung, dann werde ich die euch gerne hier noch geben. Martin Luther hatte das zusammengefasst, indem er gesagt hat, wenn Gott Versuchung schickt, oder er hat das auch so ausgedrückt, rechte Versuchung setzt sich zusammen aus Oratio, Meditatio und Tentatio. Zu Deutsch so viel wie rechte Theologie setzt sich zusammen aus Gebet, aus Meditation, womit er meint eben Bibel lesen, und Tentatio, Versuchung. Und dann sagt er, Gott hat damit fünf Absichten: einmal das sündige Wesen zu zerbrechen, dann als zweites den Willen Gottes kennenzulernen, als drittes die Schwachheit und Torheit und Unreinheit in unserem Leben zu erkennen, als viertes Merkmal, als öffentliches Zeugnis für uns als Christen, wo andere Christen stellvertretend für uns im Leiden sind und wir an ihrer Standhaftigkeit lernen können, und als fünftes, als Beispiel für Ungläubige, die sehen, wie ich bestehen kann in solchen Auseinandersetzungen und in Fragen, die meinen Glauben belasten können. Soweit dazu. Wir wollen uns dann am Nachmittag damit auseinandersetzen, wie Versuchung in unserem Leben nun abläuft, werden dabei auch mehr auf praktische Erfahrungen und Punkte aus unserem Leben kommen und wollen dann hineingehen, was kann uns eine Hilfe sein, mit der Versuchung recht umzugehen. Mich würde es freuen, wenn einige von euch, die entweder Fragen haben oder Anmerkungen haben oder an bestimmten Punkten nicht einverstanden sind, das gerne zu mir sagen, entweder auf einen kleinen Zettel schreiben, mir beim Mittagessen noch geben oder vorher auch schon, denn dann will ich das gerne mit hineinnehmen, unsere zweite Stunde, wo wir dann ja auch noch Raum haben werden zum gemeinsamen Gespräch, zum Austausch, zur Diskussion, zur Vertiefung. Und wenn ihr da mir schon vorher einige Punkte nennt und gebt, dann bin ich euch sehr dankbar dafür. Wir schließen hier ab.